Jetzt kommen wir erstmal zu Menschen, die nicht von fernen Galaxien träumen, sondern einfach von einem realen, normalen Leben in Sicherheit und in Würde. Für viele Geflüchtete heißt dieser Traum Europa und sie riskieren ihr Leben, um hierher zu kommen. Die Geschichten von ihrer Flucht, von ihrer Situation in Flüchtlingslagern oder von ihrem alten Leben in ihrer Heimat sammelt der Münchner Karim Hamed in seinem Blog Blicktausch, der jetzt mit dem renommierten Alternativen Medienpreis ausgezeichnet wurde, und zwar in der Kategorie Internet. Preisträger Karim Hamed hat von Anfang an geholfen, als letzten September so viele Flüchtlinge nach München kamen, vor allem beim Übersetzen. Er spricht nämlich fließend Arabisch. Und er war dadurch natürlich wahnsinnig nah dran an den Geschichten von Flucht und Ankommen. Karim war schon mal im Zündfunk zu Gast, hat damals aus seinen Facebook-Posts und Blog-Einträgen vorgelesen. Und heute haben wir ihn wieder eingeladen und natürlich zur Auszeichnung gratuliert. Und wir haben ihn gefragt, ob er, der eigentlich IT-Fachmann ist, sich denn als Journalisten sieht.
Ich sehe mich nicht wirklich als Journalisten, weil ich bin ITler und ich bin da eigentlich reingerutscht in das Ganze. Anfangs über Facebook-Posts und dann hat sich das so ergeben, dass ich immer mehr geschrieben habe. Chronist vielleicht schon eher, ja, weil ich eben die Sachen aufschreibe, die mir erzählt werden und das viel mit dem aktuellen Geschehen zu tun hat und ich irgendwie den Eindruck habe, dass das so, wie ich das mache, im Moment nicht viele tun.
Du hast ja letztes Jahr im September, als so viele Flüchtlinge nach München kamen, angefangen zu helfen. Du hast vor allem gedolmetscht, weil du fließend Arabisch sprichst. Wann hast du denn gemerkt, ich sehe hier so viel, irgendwer muss das hier festhalten?
Ich habe eigentlich schon gleich am ersten Tag oder sagen wir am zweiten Tag was aufgeschrieben, da eher als kleine Zusammenfassung vom Tag. Meine Absicht war, den anderen Helfern ein bisschen ein Gefühl zu geben, für die Leute, denen sie dort helfen, weil in der Gruppe, wo ich war, war ich der Einzige, der verstanden hat, was die Leute erzählt haben und ich hatte immer so das Gefühl, ich muss es den anderen auch sagen, ein bisschen auch, um was zurückzugeben, weil ich die Hilfe dieser Menschen bewundere, also man hilft Menschen, die man kennt oder die man versteht, vielleicht einfacher, als wenn man gar keinen Bezug zu denen hat und das wollte ich denen ja wiedergeben, den Helfern. Und dann hatte ich eigentlich nur so einen Text verfasst und ich habe mich schon noch gefragt, ob das die überhaupt interessiert. Und dann war sehr großes Interesse und dann habe ich angefangen, ab dem zweiten Tag mir auch immer Notizen zu machen und habe dann regelmäßig diese Berichte gepostet. Und nach dem 8. oder 9. Bericht hatte ich das dann in Blogform gemacht, das Ganze. Und sehe das da mittlerweile auch ja einen wichtigen Bestandteil meiner Hilfe, eben die Sachen aufzuschreiben. Viele deutsche Journalisten brauchen Dolmetscher dabei, um überhaupt zu verstehen. Wenn man Dolmetscher hat, dann ist immer auch eine persönliche Distanz und dann öffnen die sich auch nicht so schnell, wie sie es bei mir tun. Dann ist auch noch die andere Sache, ist, dass ich als Helfer natürlich mich mehr investiere, also mehr Zeit dabei habe, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, wo dann die Leute auch eher ein Vertrauen aufbauen.
Was waren denn so deine, ja, die emotionalsten Momente oder deine wichtigsten Erkenntnisse?
Also emotionale Momente gab es sehr viel, sind eigentlich fast alles, was die Menschen einem erzählen, ist, muss man, ich würde fast sagen, emotionslos so hinnehmen, weil sonst würde man daran kaputt gehen. Ich nehme es natürlich nicht emotionslos auf, aber ich versuche das schon ein bisschen von mir zu halten, das Ganze. Sehr viel, was mit Kindern zu tun hat. Vor kurzem habe ich von einer Frau gehört, dessen 11 Monate altes Kind getötet wurde im Krieg. Andere, die mit schlimmen Verletzungen herkommen. Dann wieder andere, die mit einem kleinen Kind übers Meer kommen und dann 11 Stunden im Wasser oder 9 Stunden im Wasser treiben. Und solche Geschichten, die einen schon sehr nahe gehen. So die wichtigsten Punkte sind eigentlich, wie die Familien zerrissen werden. Dieses Zerreißen der Familien, wo auch die Politik in Europa sehr viel dafür kann. Wir können vielleicht nichts dran ändern, also zumindest nicht mittelfristig oder kurzfristig, dass dort Menschen sterben oder dass dort Bomben fallen. Aber was wir schon verhindern können oder was wir besser machen können, ist, dass wir die Familien, dass sie nicht zerrissen werden. Und im Moment werden leider sehr, sehr viele Familien zerrissen.
Du bist weiterhin am Helfen und am Schreiben für deinen Blog. Du warst zuletzt auch im Flüchtlingslager von Idomeni in Griechenland, habe ich deinen Blog entnommen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr überwältigend war dort, die Geschichten dieser Menschen aufzuzeichnen, die wir vielleicht nur namenlos in den Nachrichten sehen. Was war eine Geschichte, die dich jetzt besonders mitgenommen hat?
In Griechenland?
In Griechenland jetzt.
Es ist eine Frau, die dort, also ihr Ehemann ist in Deutschland und sie sitzt dort an der Grenze mit 4 Kindern, davon 2 Töchtern, die über 18 sind und 2 Söhne, die unter 18 sind. Und sie weiß halt nicht, wie sie weiterkommen kann, weil alles zu ist. Sie sagt, dass sie mit ihren beiden Töchtern nicht die Familienzusammenführung machen kann, weil die über 18 sind. Und dann sagt sie, was soll ich machen? Soll ich meinen Mann alleine in Deutschland lassen und ohne Mann leben und hier bei meinen Töchtern bleiben? Oder soll ich mit meinen beiden Söhnen zu meinem Mann gehen und meine Töchter hier in ein Camp lassen? Und sie ist halt hin und her gerissen und verzweifelt. Und sie saß, hat mir ihre Geschichte erzählt, auch von dem, was in Syrien alles passiert, und hat geheult. Und man kann nichts machen. Ja, und dann wird von den Leuten dort verlangt, okay, registriert euch. Wenn sie sich registrieren wollen, müssen sie sich über Skype anmelden. Bei Skype geht niemand ran. Und die Menschen werden in die Verzweiflung getrieben, ohne wirklich eine Lösung ihnen anzubieten. Das heißt dann immer, ja, sie können sich ja dort registrieren oder sie können ja in offizielle Camps gehen und da wird dann alles gemacht. Das stimmt aber nicht. Auch wenn sie in diese Camps gehen, müssen sie sich trotzdem selbst über Skype registrieren. Skype ist einmal eine Stunde am Tag, 3 Tage die Woche. Das heißt, in der Woche 3 Stunden lang offen und ich habe niemanden getroffen, bei dem jemals jemand bei Skype rangegangen ist. Es ist eine verrückte, verzwickte Lage dort. Also ich habe dort eine Frau getroffen, die mit ihrem Sohn dort war, der eine Kugel im Kopf stecken hat. Und sie ist gekommen, um ihn behandeln zu lassen. 11 Jahre alt ist er. Und die sitzt dort im Camp seit 2 Monaten mit einem Sohn, der eine Kugel im Kopf hat. Und die Leute, die im Camp dort sitzen, sind Menschen, die nicht von dem Abkommen mit Griechenland betroffen sind, weil die vorher gekommen sind. Für die Leute könnte man einfach eine Lösung finden. Alle anderen, die jetzt danach kommen, okay, die werden in die Türkei zurückgeschickt, unabhängig mal davon, was ich von diesem Abkommen halte. Aber die Leute, die dort sind, für die könnte man schnell eine Lösung finden. Das wären 5.000 Leute, was würde uns das wehtun, wenn man für die eine Lösung findet? Aber nein, da zählen andere Regeln hier.
Wir haben Hochachtung vor dem, was du machst. Vielen Dank, dass du da warst. Karim Hamid.